Moin, herzlich willkommen zum Hockey-Podcast der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes mit Unterstützung von Run Forward Media. Schön, dass ihr wieder zuhört.
Herzlich willkommen Ida Köllinger und Jara Mandl und herzlichen Glückwunsch zur Europameisterschaft der U21.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Schön, dass ihr da seid, aus dem Feiern schon wieder rausgekommen seid und hier in unserem Podcast zugegen sein könnt. Also sieht zumindest sehr frisch aus, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber wir sehen das. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich Marie und mich, den Dauerhörern schon bekannt. Schön, Marie, dass du auch wieder da bist. Und heute haben wir richtig mal U21 Europameister. Das haben wir auch nicht jeden Tag, ne?
Ja, auch von mir hallo. Ich freue mich auch sehr. Auch von mir erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Erfolg. Und wir sind gespannt, heute mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und was ihr auch noch von dem von der Europameisterschaft erzählt.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, auf jeden Fall. Wir freuen uns auch sehr.
Total.
Ja. Total. Wie ist das denn gefühlt, Europameister, Europameisterinnen zu werden?
Also natürlich mega stolz auf jeden Fall. Dadurch, dass wir auch im Penalty-Schießen gewonnen haben, war es auch eine totale Erleichterung in dem Moment. Da ist einfach super viel von einem abgefallen. Und ja, einfach pure Freude und Stolz, würde ich sagen.
Ja, man kann es teilweise nicht in Worte fassen. Also immer noch, wenn ich dran denke und mir die Bilder anschaue, ich habe so viel geweint, weil es einfach, ja, es war überwältigend.
Und gab es anschließend eine ausschweifende Feier? Gut, ist jetzt eine rhetorische Frage. Wahrscheinlich ist das so. Ihr müsst jetzt auch keine Geheimnisse verraten, aber ihr habt schon das krachen lassen, oder?
Ja, also wir hatten eine sehr schöne Feier direkt vor Ort. Die hatten zwei Hockeyclubs und in dem einen Club wurde dann eine riesen Barbecue aufgebaut und eine Bar, Tanzfläche, alles Mögliche mit wirklich allen Teams. Also es war super schön. Und einfach auch mal mit allen Nationen zu feiern, das hat extrem viel Spaß gemacht. Und ging, ich weiß nicht, bis wie viel Uhr, ich hab nicht mehr auf die Uhr geguckt. Also es war eine super Feier.
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, heißt das ja so schön im Volksmund.
Das stimmt.
Zum Sportlich nochmal, die Gruppenphase habt ihr ja recht souverän überstanden mit 3 Siegen. Insbesondere die Strafecke war bei euch sehr erfolgreich. Habt ihr das vorher extra trainiert? Oder hat sich das so aus dem Momentum ergeben?
Strafecken sind ja im Hockey sehr wichtig, weil das häufig vorkommt und auch irgendwie eine große Chance ist, ein Tor zu schießen. Deswegen ist das schon immer ein großer Teil von unserem Training. Und wir machen immer viel Videoanalyse, was die Ecken angeht. Also wir gucken uns den Gegner quasi vorher an, besprechen, was man gut gegen den Gegner spielen könnte und üben die Sachen dann natürlich auch viel im Training. Und gerade im Wettkampf, wenn wir zwischendurch nochmal Training haben und so, dann liegt der Schwerpunkt wirklich nur auf Ecken dann.
Aber sagen wir so, wir haben nicht damit gerechnet, das erste Spiel nur mit Ecken zu gewinnen. Also das war jetzt auch nicht der Plan, aber mein Gott.
Damit waren wir natürlich auch nicht zufrieden, weil aus dem Spiel raus kein Tor zu schießen, ist natürlich auch nicht optimal. Aber gut.
Aber so ein Europameistertitel ist ja schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass ihr den gewonnen habt. Wie habt ihr das denn schon verarbeitet? Wie lässt man sowas sagen?
Also bei mir persönlich war es jetzt so, dass ich direkt nach der Feier quasi in Urlaub gefahren bin und dann natürlich viel mit der Familie da gefeiert habe und immer wieder angestoßen wurde auf die Europameister. Und jetzt, klar, es geht die Bundesliga wieder los, Nazio ist gerade erstmal Pause. Ich weiß nicht, es kommt immer wieder zu Hause, wenn man die Medaille sieht, freut man sich und schaut Bilder an und alles und ja, aber sonst, man kann sich ja mit dem Team nicht die ganze Zeit treffen, weil alle in Deutschland verteilt sind. Deswegen ist es eher so ein alleiniges Glücklichsein, wenn man das so sagen kann.
Ja, also in unsere Gruppe wird zwischendurch immer noch was reingeschickt. Manchmal kommt einfach ein Bild vom Feiern oder ich bin immer noch stolz oder solche Sachen. Und wir haben jetzt auch geplant, weil wir sind zur Jugendmannschaft des Jahres von der Sporthilfe nominiert worden. Und das wird an einem Wochenende sein, wo wir dann in Düsseldorf quasi eingeladen sind. Und da haben wir auch geplant, dass wir am Tag danach nochmal zusammen feiern, damit man nochmal so zusammenkommt, weil es natürlich super schade ist, dass sich das dann immer so verläuft.
Ja, klar. Ist ja auch schön, das ein bisschen länger zu feiern und dass es nicht sofort wieder abgehakt wird. Wir haben eben schon mal kurz über die Strafecken gesprochen. Im Halbfinale habt ihr ja gegen die Niederlande gespielt. Sehr ausgeglichenes Match mit dem besseren Ende im Shootout für euch. Das muss doch auch eine unglaubliche Nervenstärke sein, die man da an den Tag legen muss, oder?
Ja, also Shootout ist immer der Horror. Also wenn man da steht, sowohl als Schütze, als Torwart, aber als auch die Spielerin quasi, die nicht schießen und hinten an der Mittellinie stehen, es ist jedes Mal, man zittert, man betet, teilweise kann man nicht zugucken. Es ist anstrengender als das Spiel teilweise. Also, aber wir hatten so eine extrem gute Torhüterin, die wirklich es war unfassbar. Also ich habe die Performance von Chiara noch nie so gesehen, das war der Wahnsinn. Deswegen, da sind wir ja auch im Nachhinein immer noch so dankbar, weil die hat uns das, klar, die Schützen auch, ne? Aber die hat uns das schon echt geholt, das Ding.
Stichwort Nervenstärke, im Finale ging es dann ja im belgischen Gant gegen Belgien, also vor heimischem Publikum. War es schwer, gegen diese Kulisse anzuspielen? Wahrscheinlich, ne? Und dann kam die Nervenstärke wieder, oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, also vor allem sind halt einfach viele Leute da und wir hatten auch echt viele Fans dabei. Also ich glaube, alle Eltern waren da, Geschwister, Freunde, Freundinnen, auch noch andere, die wir irgendwie kennen, die irgendwie zugucken wollten und so. Und man merkt das gar nicht so. Und meistens nutzt man es auch eher für sich, wenn man viele Fans quasi gegen sich hat, weil ich finde, das ist immer noch so ein extra Push, gerade wenn man irgendwie dann auf der Seite, wo die stehen, eine gute Aktion hat oder so, dann pusht einen das ja nochmal mehr. Das ist nochmal eine zusätzliche Motivation. Deswegen, ja, man muss das halt für sich nutzen, würde ich sagen.
Ja, und dann war es ja ein ähnlicher Verlauf wie im Halbfinale. Frühe Führung. Ja, da wurden die Gemüter ein bisschen beruhigt dann vielleicht auch, dann Ausgleich und dann wieder Shutout. Ja, und dann, ihr hattet es schon erwähnt, die starke Torhüterin, ne? Schöne Grüße an Chiara.
Ja, kann man nicht oft genug sagen, also ja, es war der Wahnsinn.
Ja, das Halbfinale hat natürlich dann auch ein bisschen Selbstbewusstsein gebracht, ja, für das Shootout, aber du weißt natürlich nie, wie die Schützen am Tag so drauf sind, wie der Torwart so drauf ist, was die anderen so drauf haben, weil das sieht man ja auch nicht oft von den anderen Mannschaften, weil es so selten im Shootout irgendwie endet. Das heißt, du weißt nie, wo du selber eigentlich stehst. Aber also ich persönlich hatte totales Vertrauen in unsere Schützen und vor allem auch in Chiara, deswegen, aber trotzdem zittert man natürlich jedes Mal.
Wie wichtig ist es generell, gerade bei so einem Turnier, so eine starke Torhüterin hinten zu haben? Also verleiht das nochmal mehr Kraft und ein bisschen mehr Vertrauen dann?
Ja, total. Also wie gesagt, man denkt oft auch ans Shootout, weil eben K.O.-Spiele immer mit einem Shootout enden können. Da ist es schon mal super wichtig. Für kurze Ecken brauchst du gute Torhüter. Man fängt oft Konter, vor allem wenn man offensiv spielt. Das heißt, eine Torhüterin ist genauso wichtig wie jede andere Spielerin, auch wenn nicht manchmal sogar noch wichtiger, auch für Ansagen von hinten, die muss ja die Taktik durchgeben, also da können wir uns echt glücklich schätzen, was wir da für Torhüter dabei hatten. Sowohl Chiara, die jetzt die meisten Spiele gemacht hat, als auch Mia, unsere zweite Torhüterin, waren beide 1A.
Insgesamt zum 9. Mal nach 14 Jahren wieder ein EM-Titel für das DHB Juniorenteam. Ist ja auch schon mal auch in der Historie, ihr habt Geschichte geschrieben, kann man, ohne, sag ich mal, es zu übertreiben, es wirklich so formulieren, nochmal auf den Punkt, falls euch das noch keiner gesagt hat, ich habe es jetzt gesagt. Ihr habt schon Torhüter erwähnt, die Geschlossenheit, hattet ihr auch das Gefühl, es ein bisschen mehr zu wollen als die Gegner? Hat das so eine Eigendynamik entwickelt?
Also ich glaube, in so einem Turnier kann man nicht sagen, dass einer es mehr gewollt hat als der andere, weil alle unfassbar dafür kämpfen, da zu gewinnen. Speziell auf uns bezogen kann man jetzt schon sagen, dass wir ja viele 2001er jetzt waren. Heißt, wir sind im nächsten Jahr raus aus der Jugendnationalmannschaft. Und das war das letzte Spiel für uns quasi in der Konstellation und auch für die Jugend quasi dort. Und da gibt man dann natürlich in so einem letzten Spiel nochmal alles rein, weil man weiß, es ist das letzte Mal. Man weiß nicht, wie es generell so weitergeht. Und deswegen war da ordentlich Feuer unsererseits auf dem Platz, würde ich sagen.
Absolut. Und man kann auch zum Halbfinale nochmal sagen, wo wir die Holländer als Gegner hatten. Holland sowieso ein Gegner, gegen den man immer gewinnen will. Aber dann auch mit dem verlorenen WM-Finale, das war natürlich auch noch im Kopf. Da war die Revanche natürlich auch wichtig. Also das kam alles dazu, aber trotzdem wollten es alle im Endeffekt gleich.
Aber wie besonders ist es insgesamt, das Team zu sein, das so nach so langer Zeit mal wieder so einen Titel geholt hat? Spielt das irgendwie im Kopf auch ein bisschen eine Rolle?
Das ist, also mir war das tatsächlich auch gar nicht so bewusst, bis unser Trainer uns das dann gesagt hat nach dem Finale. Und klar, da kommen wir jetzt auch schon wieder Gänsehaut natürlich. Und das macht einen einfach stolz. Es macht einen stolz, es macht einen glücklich. Irgendwie alle, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wie gesagt, man ist einfach super froh. Aber selbst wenn letztes Jahr auch jemand oder das letzte Mal jemand Europameister geworden wäre, wäre ich genauso glücklich, wie ich jetzt bin.
Gerade als es dann zur Party ging, wer ist denn bei euch aus dem Team so für die Stimmung zuständig?
Also ich muss sagen, ich glaube, wir tragen alle einen ganz guten Teil dazu bei.
Ja, also ich muss sagen, es wäre blöd, wenn es nur eine Person ist, die immer Stimmung macht, weil wenn die dann keine Stimmung macht und es dann nicht läuft, dann haben wir ein Problem.
Also auch da Team Spirit.
Ja, es ist jeder mal, aber es sind natürlich einige manchmal mehr als andere. Aber es gibt auch immer jeden, also immer gibt es einen, der irgendwie Stimmung macht. Das fällt nie aus.
Genau, also es kommt natürlich dann auch noch zum Tragen, wer wie viel Alkohol schon intus hatte an dem Abend. Das hat auch eine Rolle gespielt. Nein, aber sonst ist es wirklich, jeder aus dem Team ist super lustig, super offen. Jeder hat da bei der Feier gebrüllt, gefeiert. Also wie gesagt, das ist, jeder hatte seinen Spaß und jeder hat gute Stimmung gemacht.
Wenn wir jetzt mal den Alkohol ausblenden und Kabine vor dem Match uns da mal hereinversetzen. Welche Musik hört ihr vorher in der Kabine? Was Aufpuschendes oder mal so, was läuft da so?
Sehr laut und aufpuschende Sachen. Ja, verschiedene Songs, aber ich würde sagen, wir haben immer so 2-3 Songs, die ganze Zeit gespielt werden, also ausnahmslos auch die ganze Zeit, also so, dass es auch irgendwann nervig ist schon fast, aber sind so die Songs, die wir jetzt auch im Nachhinein immer noch mit dieser EM assoziieren und wo wir, glaube ich, in 5 Jahren noch sagen, das war der Song, den wir immer gehört haben da. Genau.
Die Songs habe ich auch im Urlaub rauf und runter. Selbst in Italien am Strand dachte ich mir so, ja komm. Also von daher, wie Ida sagt, 2-3 Songs liefen da eigentlich in Dauerschleife.
Ja, was mich würde nochmal interessieren, was ist es allgemein für euch, für ein Gefühl, für Deutschland auflaufen zu dürfen? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist immer sehr schön, den Adler auf der Brust zu haben. Und ich kriege auch jedes Mal, wenn wir die Hymne spielen, Gänsehaut. Und beim ersten Spiel gegen Schottland hatte ich sogar Tränen in den Augen. Und ich weiß nicht, es freut einen total, sein Land präsentieren zu dürfen, repräsentieren zu dürfen. Ja, ich kann dazu mehr gar nicht sagen. Also es ist einfach Stolz und Freude. Und man will aber natürlich dann auch was zeigen. Man will natürlich dann auch gewinnen. Und dann so einen Titel zu holen, freut einen nur umso mehr, weil natürlich alle Freunde, Bekannte, Familie super stolz sind und einfach sagen, hier, du hast für Deutschland gespielt, du hast den Titel geholt. Freu dich und genieß es.
Ja, das glaube ich wahrscheinlich auch immer ein besonderer Moment, wenn die Nationalhymne dann läuft, oder?
Ja, schon.
Ja, definitiv. Und ich glaube, die Leute, die vielleicht den Stream geschaut haben, haben es auch gesehen. Wir grölen wirklich mit. Also auch egal, ja, egal wie schief das am Ende ist. Ich glaube, alle singen aus voller Seele. Ja. Und
immer mit einem Lächeln im Gesicht. Das sagen sogar die Reporter im Fernsehen.
So muss das sein. Also auch da sehr textsicher.
Was steht bei euch als nächstes an? Ich habe gesagt, Mensch, das war jetzt das letzte Mal U21, nochmal mit diesem tollen Höhepunkt. Was kommt jetzt?
Ja, wir sind dann ja relativ schnell wieder in die Bundesliga-Vorbereitung eingestiegen. Ich glaube, vor 2 Wochen. Und dann ist halt der alte Alltag wieder da. Nächstes Wochenende startet die Bundesliga und da ist jetzt halt der komplette Fokus auch drauf. Genau.
Und ich meine, für uns, also wir sind zwar jetzt raus, aber für die U21 geht es natürlich weiter mit der WM nächstes Jahr. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir da raus sind, wir gucken jetzt, das hat mir gerade Marc übrigens noch erzählt, dass ab nächstem Wochenende auch mal diese neuen Kadersituationen dann uns bekannt gegeben werden, wie das jetzt weitergeht mit Damen, erweiterter Kader, wie auch immer. Also, aber jetzt erstmal voller Fokus auf die Bundesliga.
Ida, du spielst aktuell beim UHC Hamburg. Hast, glaube ich, bei Altona Bahrenfeld angefangen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Erzähl doch mal ein bisschen von deiner Hockeykarriere. Woher kommt die Leidenschaft für Hockey? Wie hat alles angefangen? Was waren deine größten Erfolge bis heute, außer U21-Europameisterin?
Bei mir war, glaube ich, die Hockeykarriere alles andere als vorprogrammiert, weil meine Eltern kommen nicht vom Hockey. Meine Mama kommt aus dem Reiten. Ich hatte ein Pferd früher. Und dann bin ich über eine Grundschulfreundin bei Altona Bahrenfeld zum Hockeytraining einmal mitgekommen und es hat mir Spaß gemacht. Und dann bin ich öfter hingegangen. Meine Eltern waren da auch immer total offen für, dass ich auch irgendwie alles machen kann, was ich will. Und dann ist es mit der Zeit immer mehr geworden und ich hatte da schon 2 echt tolle Trainer, die auch sehr gute Jugendarbeit mit uns geleistet haben. Markus Pingel und Conny Dahmann war das. Und die haben zum Beispiel auch Jette Fleeschütz, noch eine andere Nationalspielerin, und Lia Becker, aus dem einen ist auch total viel geworden. Und das waren auf jeden Fall sehr gute Trainer. Aber irgendwann hat es dann natürlich irgendwie an der Zukunft so ein bisschen sage ich mal, da war nicht mehr so viel in der Zukunft von Altona Bahnfeld und die Breite war auch nicht so da und andere meiner Freunde haben bei Flottbeck dann gespielt tatsächlich und als ich dann auch beim HHV in der Auswahl U14 dann gespielt habe, habe ich dann entschieden, dass ich zu Flottbeck gehe. Ja, und dann habe ich meine ganze Jugend seit jüngerer Jahrgang A-Mädchen, ich glaube, da ist man so 14, habe ich bei Flottbeck gespielt und wir waren oft bei deutschen Endrunden. Wir haben leider immer das Halbfinale oder Finale verloren. Ich finde, wir hätten es auf jeden Fall mal verdient gehabt, auch den Titel zu holen, aber so weit ist es leider nie gekommen. Genau, und dann habe ich auch mein erstes Bundesligaspiel bei den ersten Damen bei Flottbeck gemacht. Ja, genau, und das war so quasi mein Start. Und so große Erfolge waren zum Beispiel, wir sind einmal abgestiegen mit Flottbeck, aber in der nächsten Saison direkt wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga. Dann noch ja, die ganzen jugenddeutschen Meisterschaften. Und es gibt noch einige Erfolge, die gar nicht unbedingt mit dem Titel geendet haben, die einen aber trotzdem noch total stolz machen. Zum Beispiel haben Yara und ich auch zusammen die U18-EM gespielt. Und
U16 in Barcelona.
Ja, U16. Und viele solche Ereignisse, ja genau, Sommerturniere gewonnen, ich glaube 2. Und Anfang des Jahres waren wir jetzt in Indien und haben da Pro-League-Spiele von den Damen übernommen. Und solche Sachen machen einen irgendwie total stolz, machen total viel Spaß. Und das würde ich auch mitunter Erfolge zählen, obwohl sie nicht mit dem Titel geendet haben, weil die mir einfach total viel bedeuten. So, genau.
Kleiner Themenwechsel jetzt, aber Yara, schauen wir auch nochmal auf deinen Hockeyweg. Du kommst ja ursprünglich aus München, also aus dem Süden und jetzt hier hoch in den Norden. Seit 2018, glaube ich, spielst du für den UHC. Ja, wie gesagt, von München nach Hamburg, das ist ja nicht gerade um die Ecke. Erzähl gerne mal, wie du hierher gekommen bist.
Ja, bei mir, das war relativ auch spontan und kurzfristig eigentlich, weil mein Münchner Jugendtrainer vom MSC, Christoph Elste, der kannte auch Klaas Henkel, unseren ehemaligen Damentrainer. Und ja, Klaas wurde dann wahrscheinlich auch durch Meisterschaften oder sowas ein bisschen aufmerksam, hatte auch mit Chris mal ein bisschen gesprochen, weil der eben auch zu 2018, zu dem Punkt, zu dem ich gewechselt habe, ist er selbst auch in die Schweiz gegangen und hatte halt Lust, mich ein bisschen ja, in die große Welt zu übergeben. Und dann ja, hat mich Klaas angesprochen und meinte, ob ich mir vorstellen könnte, nach Hamburg zu gehen. Und ich habe natürlich mit meinen Eltern gesprochen, die mich auf jeden Fall unterstützt haben, aber natürlich auch gesagt haben, oh, muss das sein? Naja, und dann sind wir nach Hamburg gefahren, haben uns das alles ein bisschen angeguckt, eben auch mit Schulen, weil ich ja noch mein Abi machen musste. Und mir hat so gut gefallen und ich kannte auch schon ein paar Leute hier in Hamburg. Ich hatte so Lust auf so ein Abenteuer, dass wir gesagt haben, ja komm, dann versuch's, mach's. Und dann hatte ich auch eben in Gastfamilien gewohnt und ja, bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Also es war aufregend und es war natürlich auch früh. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich es nicht bereue und ob es nicht zu früh war. Aber im Endeffekt, warum soll man es bereuen? Also ich hatte Verletzungspech und alles. Das kommt ja wahrscheinlich auch noch. Aber ich würde es immer wieder machen. Also von daher.
Ist ja auch ganz gut gelaufen, ja. Mit dem Europameistertitel jetzt zum Beispiel. Also scheint der richtige Weg auf jeden Fall gewesen zu sein. Man sagt ja oft, dass irgendwie die Mentalität im Norden und Süden so ein bisschen unterschiedlich ist, dass die Norddeutschen vielleicht manchmal ein bisschen kalt rüberkommen oder so. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dich gut hier eingelebt in Hamburg?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind alle hier so herzlich, sowohl in München als auch in Hamburg. Wie gesagt, der einzige Unterschied ist der Akzent. In Bayern, die hören sich halt anders an, ne? Aber hier, also da kann ich wirklich nur sagen, alle, es sind so tolle Leute hier, vor allem auch im UAC-Umfeld, da fühlt man sich so zu Hause, es ist echt richtig schön. Also man wurde sehr warm aufgenommen.
Also man kann festhalten, die Münchner und Hamburger sind ähnlich gut drauf.
Ja.
Nur ein Unterschied gibt es, die Münchner können besser Fußball spielen und die Hamburger besser Hockey. In Allgemeinheit, wenn man sich das einfach mal die Profiligen anguckt. Aber damit können wir leben sozusagen, weil wir sind ja hier im Hockey-Podcast. Genau. Absolut, so ist es. Ja, der Junioren-Europameistertitel ist eingefahren, um es mal so ganz platt zu formulieren. Was wollt ihr noch so erreichen? Was ist noch so euer nächster Plan?
Also ich kann ja mal anfangen. Mein nächstes großes Ziel hat nicht so richtig was mit der Nationalmannschaft zu tun, weil wir haben im letzten Jahr so ein bisschen ein Projekt angefangen beim UAC, würde ich so sagen. Wir haben ein neues Trainerteam bekommen, Jojo Person und Marci Thiele, die waren meine Jugendtrainer bei Flottbeck auch. zwei ganz, ganz tolle Trainer, von denen man super viel lernen kann, auch immer noch. Und wir haben so ein bisschen einen Umbruch gehabt beim UAC. Es haben viele ältere, gute Spielerinnen aufgehört und wir sind aktuell sehr, sehr jung mit diesem jungen Trainerteam quasi. Und wir haben letztes Jahr so ein bisschen angefangen und es stand so ein bisschen in den Sternen, okay, was wird das, was passiert jetzt diese Saison? Und wir sind in jedes Spiel reingegangen, so okay, mal schauen, und waren dann irgendwie froh und stolz auf jeden Sieg. Ja, genau. Und jetzt werden wir irgendwie stetig besser, bekommen immer noch ein bisschen Zuwachs. Und gerade wir noch relativ jungen Bundesligaspieler, so Yara und ich, Emmy Günther, noch viele andere, die jetzt auch U21 oder U18 noch spielen, die machen natürlich auch eine totale Entwicklung jedes einzelne, in jedem einzelnen Bundesliga-Jahr. Und deswegen ist mein großes Ziel jetzt, dass wir in dieser zweiten Saison von diesem Projekt quasi auf jeden Fall uns nochmal deutlich weiterentwickeln. Ich glaube, wir werden jetzt anders in jedes Spiel reingehen. Wir werden da Siege einfahren. Letztes Jahr sind wir im Viertelfinale rausgeflogen und ich glaube, klares Ziel ist es halt, dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie ins Halbfinale zu kommen oder das halt besser zu spielen als letztes Jahr. Und ja, ich glaube, das ist gerade ein ganz großer Prozess für uns beide, weil wir halt so sehr da mitwirken. Also wir spielen nicht in einer Mannschaft mit, sondern wir sind im Moment halt ein großer Teil dieser Mannschaft und es liegt viel an uns und das macht total Spaß und jeder einzelne Sieg, jeder kleinste Erfolg macht einen dreimal so stolz und deswegen ist das gerade so das, wofür wir gerade arbeiten, würde ich sagen.
Ja, ich kann mich absolut dir anschließen, das ist ein großes Ziel von uns, ein sehr großes Ziel von uns, eben auch mehr Führung im Team zu übernehmen und einfach, ja, dann im, wann ist das? Mai? Final Four? Mai ist Final Four? Mai, April? Irgendwie sowas. Da mal einen Schritt in die Richtung zu gehen. Das wär ein großes Ziel jetzt mit der Bundesliga auf jeden Fall.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir werden das auch weiter verfolgen auf jeden Fall. Neben dem Hockey studiert ihr ja beide auch noch. Yara, du studierst Medizin und du, Ida, studierst, glaube ich, Psychologie. Wie gelingt es euch, beides so unter einen Hut zu bekommen? Also wie groß ist diese Doppelbelastung?
Also es kommt immer darauf an. Es gibt ja auch Phasen im Studium, eben Klausurenphase, dann nur Vorlesungsphase. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das lernt man, wenn man im Leistungssport ist, von klein auf, die Disziplin einfach zu haben. Okay, ich weiß genau, wann muss ich lernen, wann habe ich Klausuren. Ich kann mich jetzt nicht noch abends mit den und den Leuten treffen, weil ich habe nur mal in 3 Tagen Klausur und eben am Wochenende keine Zeit zu lernen, weil wir da wieder nach München fahren müssen zu irgendeinem Auswärtsspiel. Also man muss schon sehr diszipliniert sein, aber ich glaube, wir beide kriegen es bis jetzt echt gut hin zeitlich, dass wir unser Studium und unser Sport gut unter einen Hut kriegen, aber trotzdem auch noch mit Freunden was unternehmen können oder eben mal ganz entspannt so eine Meisterfeier dann mitmachen zu können oder auch mal nach einem Spiel am Sonntag noch ein bisschen im Club zu bleiben. Es ist auf jeden Fall eine Belastung und ich muss sagen, zwischendurch ist man auch sehr müde und echt geschaffen und hat dann abends nicht mehr Lust, um 22 Uhr auf dem Platz zu stehen. Aber so ist es und man kriegt auch wieder seine freien Pausen, seine freien Zeiten. Und ja, also ich glaube, es geht dir ähnlich.
Ja, ich finde, man kann auch dazu sagen, wir können halt in unserem Studium keine passive Rolle einnehmen. Wir können nicht sagen, wir gehen zu den Vorlesungen, wir schreiben die Klausuren und wir lernen einfach, sondern wir müssen uns wirklich lange im Voraus drum kümmern, dass wir uns die Klausuren an die Termine legen, an denen wir da sind. Wir müssen immer, sobald der Plan draußen ist, gucken, wo sind wir da, wann sind wir nicht da, dann müssen wir mit den Betreuerinnen an der Uni sprechen, ob wir da irgendwas verschieben können. Und
weil man wieder 2 Wochen Lehrgang hat.
Ja, es ist viel Arbeit, wir müssen viel kommunizieren, aber dann ist es möglich, das hinzubekommen. Aber du musst es halt auch machen. Und ich habe das Glück, dass ich an der Medical School bin und da über Hockey ein Stipendium bekommen habe. Und die kommen mir da immer sehr entgegen, was Hockey angeht, was Anwesenheitszeiten und Klausuren angeht. Ich konnte zum Beispiel damals in Indien 2 Klausuren schreiben, was natürlich auch nicht das Entspannteste ist während so einer Hockeybelastung. Aber wenigstens konnte ich sie schreiben und hatte sie weg. Und das ist natürlich cool. Also da kommt immer von beiden Seiten relativ viel.
Das ist bei mir, ich studiere am UKE, also an der öffentlichen Uni da. Und denen ist im Endeffekt eigentlich Hockey egal, aber ich habe das Glück, dass die Sekretärin, mit der ich das alles bespreche, war selber Leistungssportlerin und findet das ganz toll und lässt mich da auch fast alles machen, beziehungsweise hilft mir extrem, meine Pflichttermine umzulegen. Also das ist, wie gesagt, da kriegt man schon auch viel Unterstützung dann.
Ja, die braucht man ja auch gerade bei so einem Pensum, da ist man ja auch drauf angewiesen. Wie wichtig ist es denn gerade bei euch, neben dem Hockey sich auch eben anders aufzustellen? Also kann man davon als Profi theoretisch leben? Wahrscheinlich im Hockey eher schwierig, oder? Was man immer so hört.
Bisschen Sporthilfe, Unterstützung bekommt man. Man bekommt ein bisschen Unterstützung vom Verein. Es ist aber momentan bei mir und ich glaube auch bei dir die meiste Unterstützung von den Eltern noch. Und weil man auch kaum Zeit hat, nebenbei noch zu arbeiten. Also das ist ja auch noch das Problem. Aufgrund dieser Doppelbelastung kann man nicht viel arbeiten. Ida momentan arbeitet schon und verdient noch Geld. Ich war zum Beispiel auch mal Co-Trainerin bei der Jugend und habe da ein bisschen ausgeholfen. Das habe ich jetzt aber auch eingestellt, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Also da muss man schon gucken und deswegen ist es extrem wichtig, auch ein Studium zu machen oder eine Ausbildung oder was auch immer. Einfach, dass man auch nach der Hockeykarriere auf jeden Fall ein festes Standbein hat, weil anders geht's nicht.
Und eine Existenzsicherung damit hat.
Ja,
ne?
Absolut.
Das befreit dann auch sozusagen, sich auf Hockey einlassen zu können, ja, wenn man diesen Plan A plus hat.
Ja, ne? Ja, total.
Hintergrund dann, ja. Absolut. Wenn die aktive Karriere dann mal vorbei ist und man dann nicht zufällig Hockeytrainerin oder was auch immer dann wird. Ne?
Also wenn ich noch kurz was ergänzen darf, es ist tatsächlich auch so, vor allem ab U16, dass bei mir war das zumindest immer so, in den Einzelgesprächen mit den Bundestrainern, die auch immer gefragt haben, wie läuft es in der Schule und dass sie auch gesagt haben, ihr müsst da schon auch hinterher sein und weil die wissen, dass wir davon nicht leben können. Also die achten da schon auch mit drauf. Das ist, ja.
Ja, wir können auch dankbar sein, dass wir dann am OSP, also am Olympiastützpunkt Hamburg, haben wir auch eine Laufbahnberaterin und es ist Pflicht, da zu einem Gespräch zu gehen, wenn man mit der Schule durch ist. Also ja, wir werden da auch an die Hand genommen. So ist es nicht, aber ja, genau. Mhm.
Ja, herzlichen Dank bis dahin an euch beide. Bei uns ist es gute Tradition in unserem Podcast, dass neben dem Hockey-Fragen wir auch immer so eine Schnellfragerunde machen. Jeweils fünf Fragen, wo ihr aus entweder oder, ihr kennt das vielleicht aus irgendwelchen Fernsehsendungen oder ähnliches, beantworten müsst. Also spontan ist ja immer am ehrlichsten. Es gibt fünf Fragen hockeybezogen, es gibt fünf private Fragen. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer übernimmt die Hockey-Fragen, wer übernimmt die private. Es sind keine gemeinen Fragen dabei.
Das ist mir ganz egal. Welche machst du?
Ich mach die Hockeyfragen.
Okay, dann mache ich die privaten.
Sehr gut, dann fangen wir am besten mit den Hockeyfragen an. Insofern geht's los. An dich, Ida.
Dein Part.
Feld oder Halle?
Feld.
Stürmer oder Verteidigerin?
Mittelfeld, aber eher Sturm, wenn ich entscheiden müsste.
Okay. Vorhand oder argentinische Rückhand?
Vorhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut eher.
Technik oder eher Athletik?
Athletik.
Sehr gut. Ja, das war's schon. Jetzt kommen die Privaten.
Machen wir zweimal die privaten Fragen. Berge oder Meer?
Meer, obwohl ich aus Bayern komme.
Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Anruf oder Textnachricht?
Oh, Anruf.
Staubsaugen oder abspülen?
Abspülen. Muss man ja die ganze Zeit machen.
Prima. Sehr gut. Jetzt könnten wir den Spieß zum Schluss nochmal umdrehen. Jetzt haben wir ja immer die Fragen gestellt und ihr musstet antworten. Und wir sind ja hier in der Quirin Privatbank, das heißt, wir haben irgendwie was mit Geld zu tun. Gibt es eine Frage rund um Finanzen, die euch schon immer auf der Seele brennt, die ihr noch nie fragen wolltet? Einfach frei raus.
Also wir haben ja tatsächlich vor dem Podcast schon ein bisschen geredet und da habe ich auch schon angedeutet, ich persönlich zum Beispiel kenne mich mit Aktien überhaupt nicht aus und ich habe eine sehr gute Freundin, die jetzt auch schon in Aktien investiert und mir davon ab und zu erzählt und ich bin jedes Mal so, ah ja, okay, aber ich verstehe kein Wort, was du sagst. Deswegen da ist bei mir einfach diese komplette Wissenslosigkeit. Ich weiß nicht, ab wann man investieren sollte, wie viel man investieren sollte, wo rein überhaupt und was genau dann Aktien sind und inwiefern ich davon profitieren würde, auch später. Das wäre so bei mir ein Riesenloch.
Ja, also Thema ist, das hauptsächlich, wie auch beim Training wahrscheinlich oder beim Hockeyspielen, anfangen. Einfach ins Doing zu kommen und nicht immer nur abzuwarten. Und das andere Thema ist, breit streuen, also Risiko streuen. Jetzt nicht in eine Aktie oder drei Aktien oder fünf Aktien oder zehn Aktien investieren, sondern breit streuen. Idealerweise weltweit, weil keiner kann Dinge voraussehen, bei welcher Aktiengesellschaft, bei welchem Unternehmen geht jetzt sozusagen geschäftlich die Post ab, welche werden Probleme kriegen, wo ist der nächste Bilanzskandal, wo ist der nächste Umweltskandal, keiner weiß es, deswegen breit streuen und eben anfangen für die Altersvorsorge. Und da sind Aktien genau schon richtig, also deine Freundin, wenn sie breit genug streut, macht das auf jeden Fall schon mal richtig, weil Aktien ist letztendlich eine Unternehmensbeteiligung, also Teilhabe am Produktivkapital, weil jedes Jahr wird ja auf auf der Welt, mal mehr, mal weniger, aber irgendwo wird immer was produziert. Und wenn ich dann mich dort über Aktien dran beteilige, habe ich schon mal vieles richtig gemacht, weil auf dem Sparbuch gibt es keinen Zins mehr oder nur noch sehr, sehr wenig Zins. Da komme ich gar nicht hinterher mit dem Sparen. Und dann merkt euch drei Buchstaben ETF, Exchange Traded Funds. Das sind praktisch börsennotierte Aktienfonds. Also ihr müsst euch so vorstellen, das ist ein Korb von Aktien. Da sind verschiedenste Aktien weltweit gestreut drin, wenn man einen Weltaktienfonds nimmt. Und den kann man auch regelmäßig besparen, ne, zum Thema Altersvorsorge. Und das geht ab 25 Euro los. Und da greift auch, sag ich mal, das Gesetz der kleinen Zahl. Wir reden immer vom Gesetz der großen Zahl, aber das Gesetz der kleinen Zahl heißt, und könnt euch so als Faustregel merken, wenn ihr 25 Jahre jeden Monat 25 Euro spart, kommen in 20 Jahren bummelig 20.000 Euro raus. Ne, also das ist so die Thematik, das kann man sich merken, 25, 25, 20. Das ist so die Empfehlung, einfach mal zu beginnen, weil man einfach diese Logik dann schon da hat. Na, natürlich reichen dann 20.000 Euro nicht für die Altersvorsorge, das ist schon klar. Aber wenn man in diesem Rhythmus kommt, dann könnt ihr praktisch mit 25 Euro starten und dann irgendwann, wenn ihr euer Studium abgeschlossen habt, die Hockeykarriere oder auf eine erfolgreiche Hockeykarriere zurückblickt, dann Geld verdient mit Psychologie und Allgemeinmedizin oder welche Fachrichtung du auch immer einschlägst, Jara, dann könnt ihr natürlich auch die Sparrate erhöhen und dann funktioniert es auch, sag ich mal. Das ist immer ganz wichtig, einfach mal zu starten. Und wenn ich jetzt überlege, was ich eben gesagt habe, ich habe eben gesagt, 25 Euro, 25 Jahre, 25.000 Euro, stimmt nicht, es sind 25 Jahre, 25 Euro, 20.000 Euro, so rum ist es richtig. Das nochmal ganz korrekt für die aufmerksamen Zuhörer, wahrscheinlich haben es 9 von 10 gar nicht gemerkt, aber ich stelle es nochmal richtig. Also, einfach machen, Aktien ja, auf jeden Fall, schöne Grüße an deine Freundin, aber bitte breit gestreut und dann ETF. Googeln, ETF, funktioniert. Okay. Sehr gut.
Merke ich mir.
Prima. Ja, herzlichen Dank an dich, Marie, für die wie immer gute Begleitung, gute Ergänzung in den Fragen. Nun kennen wir schon die Finanzfrage von Yara, aber die Finanzfrage von Ida doch nicht. Was ist denn deine Finanzfrage?
Ja, ich habe jetzt einfach mal überlegt, okay, mache ich, aber wie gehe ich daran? Also würdet ihr mir empfehlen, jetzt irgendwie zu einem Bankberater und einer Bank und das darüber zu machen oder gehe ich einfach ins Internet wie starte ich da so? Ja,
du startest eigentlich ganz konkret, indem du außerhalb des Podcasts einfach Kontakt zu uns aufnimmst. Also wir betreuen und beraten dich und dann kannst du es auch direkt umsetzen. Und dann überlegen wir, was Sinn macht und es ist sozusagen dann, die Antwort darauf ist dann so ein ETF-Sparplan, ne, und den man variabel starten kann und dies und jenes also einfach tun und du kennst uns jetzt, also komm gerne auf uns zu.
Das mache ich, vielen
Können
Dank.
Wir beide machen.
Ja, sehr gut, ja. Machen wir ein Gruppenchat oder ein Gruppengespräch, sage ich mal. Wichtig, starten.
Okay, ja.
Okay.
Dankeschön.
Prima, herzlichen Dank.
Euch auch. Danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gebracht.
Weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt. Reden über ETF-Sparpläne, wir verfolgen eure weitere Karriere im Hockey. Also wir werden uns über den Weg laufen. Man sagt ja so schön, die Welt ist klein und Hamburg ist eh ein Dorf.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr heute hier wart. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Hat mich gefreut, mal eure Einblicke zu bekommen.
Dankeschön.
Prima. Also, bis dann.